Und jetzt habe ich hier einen neuen Gast bei mir im Studio in der Hafnerstraße. Am Mikrofon ist Christian Dörmer übrigens, für die, die ihn spät einschalten. Frau Sabine Rosenberg wird in dieser Stunde, die dem Welttag Poesie gewidmet ist, eigene Gedichte vorlesen und mit Musik begleitet werden. Ich darf mich erstmal sehr bedanken, Sabine, dass du um diese späte Stunde hier ins Studio gekommen bist.
Bitte, bitte.
Ja.
Ja.
Und wir beide sind jetzt wieder in der Stimmung, es ist ja nun schon spät am Abend, die Nacht ist erkennbar bei uns auch in den Adern drin und wir sind schon etwas abgehoben mental. Ich weiß nicht, ob deine Gedichte dazu gut passen, aber...
Ich glaube, dass sie dazu passen.
Ja. Ja. Wir fangen an. Wir haben auch eine relativ komplizierte Abstimmung von Musik und Text. Und das kann vielleicht in der einen oder anderen Situation mal Schwierigkeiten machen. Und im Übrigen, liebe Zuhörer, wer jetzt noch zu später Stunde uns begleitet und möchte nochmal selber mit Frau Rosenberg sprechen oder mit mir oder ein Gedicht sagen durchs Telefon. Die Telefonnummer ist 08031 300 888. 08031 für Rosenheim und dann 300 888. Und da würden wir uns eigentlich drüber freuen, so eine kleine Unterbrechung, wenn jemand anruft und sagt, ich habe auch ein Gedicht, das ich gerne dieser Late Night, wie es auf Neudeutsch heißt, Late Night Audience mitteilen möchte. Ich glaube, wir wollten so anfangen, dass wir mit Beethoven ganz kurz einen kleinen Einstieg haben. Und dann kommt gleich dein erstes Gedicht, ja? Also.
Euch Frauen möchte ich Blumen schenken. Dort im Himmel mag ich euch Blumen geben. Euch Frauen, die ihr vor mir wart, möchte ich eine Rose schenken und eurer vergangenen Schönheit huldigen, mich eures Liebreizes erinnern, eurer weiblichen Anmut, die in mir wieder erstrahlt, wie in den Töchtern der Erde nach mir. Dort im Himmel mag ich euch Blumen geben, euch Frauen, die ihr vor mir wart, möchte ich eine Rose schenken, die meine Liebe ausdrückt und meine Verbundenheit. Jetzt und in alle Ewigkeit sind wir miteinander verflochten wie durch unsichtbare Stäbe. Dort im Himmel mag ich euch Blumen geben. Euch Frauen, die ihr vor mir wart, möchte ich eine Rose schenken, die meine Dankbarkeit ausdrückt, dass ihr mir mein Leben schenktet, es zu gestalten, in einer freien, selbstbestimmten Art, wie es euch nie möglich war.
Ja, das war doch ein schöner Late-Night-Einstieg. Was war denn bei dir zuerst da? Gedichte lesen oder Gedichte schreiben?
Natürlich, man lernt das in der Schule und man liest Gedichte eigentlich sein Leben lang. Aber der Schulunterricht hat mich eher demotiviert, Gedichte zu lesen. Die Gedichte habe ich irgendwann angefangen von selbst zu schreiben, eine Zeit lang nach der Schule.
Also der Dr. Schmidt ist ja nicht mehr da, der vorhin eine Stunde hier mit uns gesprochen hat. Der ist Deutschlehrer am Karolinen-Gymnasium. Und er wäre natürlich sehr traurig, wenn er hören würde, dass du demotiviert warst von der Schule.
Ja, vielleicht ist es heute ja auch etwas anders, aber damals war das eben so. Und es ist vielleicht auch unterschiedlich, was man für Lehrer hat, aber so diese Reimformen und das alles so zu lernen, das hat mir einfach keinen Spaß gemacht.
Gibt es denn Gedichte, die du gelernt hast, oder die du noch weißt aus der Schulzeit oder die du später kennengelernt hast und wo du gesagt hast, die sind so toll, die will ich lernen, die kann ich auswendig und wenn ich sie hören will, dann sage ich sie mir innerlich auf.
Also jetzt auswendig könnte ich jetzt im Moment keins sagen.
Keines?
Nein.
Oh, wie schade. Aber vorlesen kannst du noch eins.
Ja, also ich kann meine eigenen Gedichte vorlesen.
Gut, dann wollen wir doch noch mal eins hören.
Welche Musik ist das denn jetzt?
Die zweite.
Ja, das ist eben so ein bisschen improvisiert, spontan. Und es passt auch zu dem Gedicht, weil das Gedicht heißt Unterwelt. Persephone, Demeters Chore, du bist hinabgestiegen zu Hades, in die Unterwelt. Schmerzlich zu sehen, wie die Dunkelheit deinen Liebreiz verschlingt, deine engelsgleiche Sanftmut vom Schatten aufgesogen wird. Und doch musst du der Hölle begegnen, dem Widersprüchlichen, dem Unreinen, deiner dunklen, hexenhaften Seite. Du musst den Dämon begrüßen. Persephone, Demeters Chore, du bist hinabgestiegen zu Hades, in die Unterwelt. Tanze, Persephone, tanze in die Unterwelt, gib dich dem Herrn des Schattens hin. Groß ist dein Verlangen nach dem Licht, und doch musst du dich hinabbegeben in das Reich des Todes, über die Grenzen hinweg der Schattenseite begegnen, die nicht schön und lieblich, sondern furchtbar und leidenschaftlich ist. Persephone, Demeters Chore, du bist hinabgestiegen zu Hades in die Unterwelt. Die Sehnsucht deiner Mutter nach dir hat dich zum Licht zurückgeführt. Und doch kostest du Hades Granatapfel, der dich zurück in die Tiefe des Verborgenen führt. Gleich der Jahreszeiten kreisenden Rhythmus oder dem Wechsel von Tag und Nacht, immer wieder hinabzutauchen und aufs Neue emporzusteigen. Persephone, Demeters Chore, du bist hinabgestiegen zu Hades in die Unterwelt. Du schreitest in die Unterwelt. Die Angst überwinden, tauchst du mutig hinunter, berührst den Schatten des Todes. Das aber macht dich zum wirklichen Weib. Stark und fruchtbar im Körper und Geist kehrst du ins Licht zurück. Nun schenkst du dem Tag deine Gestalt. Und auf deinem Boden wachsen die Rosen. Persephone, Demeters Chore, du bist hinabgestiegen zu Hades in die Unterwelt.
Ja, liebe Zuhörer, das war das zweite Gedicht. Das war ja noch was ganz anderes. Mhm. Warum hast du das an die zweite Stelle gesetzt? Ist das also ein Teil deiner...
Ja, es gehört in zweifacher Hinsicht zusammen. Einmal ist mir wichtig auch mein weiblicher Ausdruck. Also das ist jetzt aber nicht so, das ist einfach so. Und das empfinde ich auch als was Schönes. Es geht in beiden Gedichten um Frauen und um mich und es geht um meine Identität. Und es sind verschiedene Aspekte von der Identität. Die andere Seite ist, diese Gedichte sind Tänze. Sie sind aus dem Tanzkreis entstanden. Ich mache schon lange, lange Zeit meditative Kreistänze. Und diese Tänze sind sehr inspirierend für mich. Und durch diese Tänze kommen mir Ideen und Inspirationen. Und eine dritte Sache ist, und das ist jetzt ein bisschen schwierig hier im Studio, weil ich selbst die Musik nicht höre, ich habe eine Ausbildung gemacht im Rahmen meiner Tätigkeit als Lehrerin, die nennt man Suggestopädie.
Wie viel?
Suggestopädie. Die Amerikaner haben mal gesagt Super Learning, auf Englisch heißt es Accelerated Learning und die Idee, die dahinter steckt, ist, dass man mit Musik besser lernen kann. Und wir haben dann angefangen, unsere Texte im Unterricht zur Musik zu lesen. Und das war wirklich sehr effektiv, weil die Leute dann besser gelernt haben, sich besser daran erinnert haben. Und ich habe das dann übernommen und habe das dann auch gerne mit meinen Gedichten gemacht. Dass ich, also die letzte Musik war Mikis Theodorakis und ein griechisches Gedicht. Und den Beethoven fand ich sehr gut zu diesem etwas transzendenten oder spirituellen Gedicht.
Nun ist es doch so, Sabine, Christian Dörmer spricht ja mit Frau Sabine Rosenberg über ihre Arbeit zu später Stunde. Wir wollen den Tag so ausklingen lassen, diesen Welttag der Poesie. Und nun ist es so, dass viele Leute vermissen ja heute und auch in diesen Gedichten, die sind ja nicht gereimt. Ist das eine bewusste Entscheidung gegen den Reim oder ist es einfach eine Verlegenheit, dass es sich nicht gereimt hat? Oder?
Möchtest du ein Gereimtes hören?
Nein, aber ich frage nur grundsätzlich, arbeitest du mit und ohne Reim?
Ja, ich arbeite mit beiden. Ich habe gereimte Gedichte und nicht gereimte Gedichte. Es ist sehr unterschiedlich, weil diese Gedichte so von selbst kommen. Und manchmal reimen sie sich und manchmal reimen sie sich nicht.
Ja, wie kann ich mir das vorstellen? Also jetzt sitzt du zum Beispiel hier, könntest du im Moment hier den Eindruck haben, jetzt habe ich ein Gedicht vor mir, plastisch vor mir, ich muss es nur noch aufschreiben. Schnell, schnell, schnell. Oder wie darf man sich das vorstellen, dass du sagst, ich möchte mal ein Gedicht schreiben, in der diese Figur der Persephone deutlich wird und sich vermittelt, was das bedeutet für uns heute, das Schicksal dieser Frau. Und dann setzt du dich hin und versuchst, das in Worte zu fassen. Oder ist es umgekehrt so, dass du mehr oder weniger in einer Art Trance schreibst?
Nein, so nicht. Also die Gedichte mache ich schon, aber sie entstehen zuerst mal von selbst.
Oi.
Und das ist auch sehr unterschiedlich. Manchmal ist es so, dass ich ein Manuskript ausarbeite, das ist oft so der Fall. Und manchmal habe ich eine Inspiration und die liegt dann da und dann irgendwann wird es zum Gedicht. Und es gibt es aber auch, dass ich mich hinsetze und plötzlich ist eins da. Es ist ganz unterschiedlich.
Also von Goethe wissen wir ja, dass der ja als junger Kerl Auftragsgedichte geschrieben hat, für Hochzeiten, für irgendwelche Anlässe. Der war schnell bei der Hand und hat ganz ohne große Probleme hat er sich hingesetzt und hat ein langes, lobendes oder kritisches Gedicht geschrieben. Wie ist es bei dir? Ist es so, dass bei dir, wenn du in Stimmung bist, innerhalb von 10 Minuten sowas runterschreibst?
Ja, natürlich. Also das ist überhaupt kein Problem, solche Sachen zu Hochzeiten oder irgendwie so, ja, oder so einfach so.
Das, machst du das auch?
Ja, ja, natürlich, das mache ich auch, ja. Das mache ich auch.
Was kommt jetzt als nächstes?
Ich würde gerne ein bisschen was von meinen Bachblütengedichten präsentieren.
Bachblüten klingt nach Medizin.
Ja, das ist es auch. Aber bevor wir irgendwie da hineinsteigen, eine Partnerin, eine Tanzpartnerin aus meinem Tanzkreis hat einen Teil meiner Gedichte vertont. Und ich möchte einmal so einfach, dass man mal anspielt, so eine Strophe lang. Dieses Lied heißt Blühe, blühe leise. Und dann würde ich gerne dieses Gedicht lesen.
Gewalt. Wir probieren es nochmal, aber ich glaube, es hat keinen Sinn, oder? Also, liebe Zuhörer, es ist spät, es ist 20:20. Die Technik ist vielleicht ein bisschen...
Auch schon etwas ermüdet.
Auch schon etwas ermüdet.
Ein Versuch, ja, weil es ist so schön.
Ja, du wolltest es ja sowieso lesen. Also dann.
Nein, aber die Musik ist auch schön, ne?
Nein, es geht nicht. Tut mir leid. Wir müssen ohne die Musik... Wobei das Verhältnis von Lyrik und Musik ist ja ein sehr spannendes... Ich glaube, in Amerika, Lyrics sind ja, damit sind ja eigentlich die Texte gemeint von Songs und so weiter. Oder, ja, Lyrics. Ja. Und die Beziehung zwischen dem gesprochenen Wort und der Musik wird ja übertrieben produziert, angewendet in allen Filmen, in allen Fernsehshows, nicht Shows, sondern in allen Fernsehspielen, läuft ja immer ein Soundtrack, eine Musikbett unten drunter und sorgt für die Stimmung, auf die sich dann die Darsteller hin orientieren. Also, dann würde ich dich bitten, dieses Gedicht, was jetzt eingeleitet werden sollte, musikalisch, was leider nicht möglich ist, ohne Musik zu lesen.
Und ich sage dann etwas zu den Bachblüten.
Ja, du sagst etwas zu den Bachblüten.
Das Gedicht heißt Wild Rose und zu Deutsch ist es Heckenrose. Und es ist die Blüte der Lebenslust.
Hoi.
Stets war das Liebestor zum Leben verschlossen. Der Schrei verhallte an starren Betonmauern. Vielfaches Echo spiegelte ihre stumme Kühle. Öde herrschte in dem menschenleeren Haus von Anfang an. Die Stimme erblindete. Blühe, blühe, wispert es auf einmal leise. Du hast den Ruf zuerst nicht vernommen, bis er an Kraft gewann, stärker wurde. Heilende Hände zaubern aus dem Nichts Leben in das verwaiste Haus der Seele. Die dunklen Vorhänge öffnen sich. Allmählich sachte tritt Sonnenschein ein. Der Atem gewinnt an Tiefe. Frei wurde er. Die Stimme, die nach der Freude rief, voll. Hinaus trittst du aus dem Tor der Vergangenheit. Eine Fülle an Wünschen taten sich auf, die in Erfüllung gingen. Ja, die in Erfüllung gehen.
Also wenn du so ein Gedicht rezitierst, hast du dann das dir zurechtgelegt, geprobt und einstudiert oder sprichst du so, wie es dir gerade zumute ist? Einfach nur die Art und Weise, wie du rezitierst.
Also ich bin ja vom Beruf her eine professionelle Sprecherin, von daher habe ich eigentlich keine Probleme, etwas zu rezitieren, weil ich das ja eigentlich beruflich auch mache. Und natürlich habe ich das geübt und habe versucht, auch die, dass das Gefühl auch rüberkommt und das, was ist. Also mir ist es auch wichtig, wie die Gedichte präsentiert sind. Ich gebe mir da Mühe und denk darüber nach und übe auch. Aber es ist eigentlich leicht. Es ist für mich leicht zu sprechen.
Du hast gesagt, du musst professionell sprechen. Darf man fragen, in welchem Bereich?
Ja, ich arbeite im Goethe-Institut. Ich bin dort Lehrerin.
Aha. Und bist du von vornherein in eine entsprechende Ausbildung? Was war deine Ausbildung?
Ja, also ich meine, natürlich habe ich ein ganz klassisches Studium, ne? Germanistik und Anglistik habe ich studiert, Lehramt für Gymnasium, aber dann habe ich keine Anstellung als Lehrerin gekriegt, das war eine bestimmte Zeit und habe 3 Jahre dann an der Volkshochschule Englisch unterrichtet und da bin ich dann eben auf dieses Suggestopädie gekommen und war viel in den USA und war viel in England und habe viele Fortbildungen auch gemacht über neue Unterrichtsmethoden. Und ein wichtiger Punkt war einfach irgendwie den Einsatz von Musik im Unterricht. Und parallel dazu habe ich auch Kreistänze gemacht. Und so ist diese Verbindung von Musik und von Text etwas, was mir sehr liegt und was mich berührt und was ich gerne mache.
Und du wolltest noch was über Bachblüten sagen.
Ja, danke, Christian, das ist lieb. Ja, ich habe zwei Bücher geschrieben, zwei Gedichtbände. Das eine heißt Blütengedichte.
Halten wir mal ins Mikrofon.
Ja, da sieht man es besser, ja.
Blütengedichte, Gedichte zu den Bachblütentänzen. Mhm. Ich lasse Dingen Zeit zu geschehen und bewahre Geduld im Herzen. Liebe Zuhörer, wenn Sie jetzt denken, die Sabine Rosenberg ist eine ganz zahme Person, da werden Sie sich gehörig wundern. Es kommen ja noch Gedichte, von denen würden Sie sagen, hoi, da staune ich aber. Aber das kommt später.
Ja, ich meine, in
Bachblüten.
In der Sanftheit liegt ja auch eine Stärke. Und das ist irgendwie, sind eigentlich die Bachblüten. Edward Bach war ein englischer Arzt, ein Zeitgenosse ungefähr von Rudolf Steiner. Und er hat eine heilende Kraft in Pflanzen entdeckt. Und diese heilende Kraft heilt eine Störung. Die ist es eine Naturheilmedizin, dass man davon ausgeht, es gibt eine seelische Störung und die Bachblüte bringt die seelische Störung wieder ins Gleichgewicht. Also und so heilen sie auf eine ganz, ganz sanfte Art.
Ja, was ist denn das hier auf dem
Schau mal, ich lese mal noch ein Gedicht vor.
Ja, gleich gebe ich dir das wieder rüber.
Also meinst du, Anastasia Geng hat zu jeder Bachblüte einen Tanz choreografiert, sodass eben auch Tänze zu den Bachblüten.
Ja, wir haben leider nicht die Möglichkeit, auch synchron zur Radioausstrahlung eine Bildausstrahlung zu organisieren, wie das der Bayerische Rundfunk mit seinem W2-Programm macht.
Das machen wir das nächste Mal.
Aber ja. Hier auf dem Bild, auf dem Cover von deinem Buch, Blütengedichte, da sind aber Apfelblüten, nicht Bachblüten.
Ja, das ist ja die Apfelblüte, das ist auch eine Bachblüte. Ich habe ja nicht die Apfelblüte gelesen, sondern Wild Rose.
Ach, eine Bachblüte, das ist praktisch nicht eine Blüte am Bach, sondern...
Nein, Bachblüten heißen sie, weil der Mann, der die gefunden hat, der englische Arzt Edward Bach hieß.
Ach so.
Das ist ein Name.
Also es sind praktisch Blüten à la Bach.
Ja, von ihm gefunden.
Ach deswegen, es gibt ja auch Drops, glaube ich, und Bonbons oder so.
Ja, doch, natürlich. Ne? Oder auch Notfalltropfen zum Beispiel, wenn du davon mal gehört hast.
Ja, habe ich gehört.
Das sind Bachblüten, wenn man erschrocken ist oder einen Schock hat und nimmt man die. Ne? Und es gibt eben 38 Bachblüten und dann kann man eben zu jeder Form einen... Ich lese mal noch eins vor.
Guckst du mal in deine Tasche, ob du da eine Essenz drin hast. Das kann ich dringend gebrauchen.
Du kriegst gleich Notfalltropfen.
Okay, gut, also bitte.
Und zwar, das ist die Intuitionsblüte. Das ist wichtig für Künstler und so. Und die heißt Serrato. Es ist also auch immer der englische Name, ne? zu Deutsch Hornkraut. Höre auf die eigene Stimme, diesen leisen, schönen Klang, auf die Botschaft deines Herzens, auf den inneren Gesang. Höre auf die eigene Wahrheit, wie sie wispert dir ins Ohr. Alle Weisheit, alle Klarheit, aus der Seele steigt zu dir empor. Höre auf den eigenen Ton, spüre seine mächtige Fülle. Alles kommt aus der großen Quelle, schöpferische Kraft und Intuition.
Naja, also das war ein Gedicht, das mich sehr berührt hat, muss ich sagen. Mhm. Ich bin ein bisschen skeptischer Mensch, speziell was besondere Therapiemethoden betrifft. Aber das hat mich sehr, sehr angerührt. Ja, vielleicht, dass du uns noch etwas erzählst, wie du dein Leben um die Gedichte herum organisierst. Sind sie nur für dich so eine Art von Ausflug mal in ein Nicht-Arbeiten, nicht für das Leben sorgen? Oder ist es so, dass du praktisch diese Momente, in denen du schreibst, als so kleine Kraftzentren auch behandelst, bei denen dann alle anderen Überlegungen zurücktreten müssen, wo du dich dann nicht kümmerst, wer anruft, du kümmerst dich nicht darum, ob du nun eigentlich den Brief, den du schreiben wolltest, schon geschrieben hast oder dass du noch was einkaufen wolltest, bevor die Läden zumachen, sondern wo du dich ganz diesem meditativen Streben nach einer passenden Ausdrucksweise für deinen Funken von Poesie empfindest.
Also das ist... Wie soll ich sagen, es ist unterschiedlich. Dieses Schreiben ist eigentlich ein existenzielles Ringen, muss ich sagen. Und zwar ein existenzielles Ringen mit oder gegen den Alltag, wie man es nimmt. Und der Alltag frisst viel, viel Zeit von mich und ich brauche auch immer eine bestimmte Energie, um schreiben zu können. Und dann ist es so, da gibt es Phasen, da bin ich inspirierter und dann sind es wieder Phasen, wo ich es weniger bin. Und das hängt auch immer damit zusammen, wie stark ich vom Alltag aufgesogen bin. Und das, ich kann ja von meinem Schreiben nicht leben. Und ich glaube, von Lyrik zu leben ist ungeheuer schwierig. Und so habe ich eben einen Brotberuf, der meine Kraft kostet. Und es sind dann immer so Inseln, wo die ich mir irgendwie freikämpfe. Ich glaube, ich bin dadurch, dass ich schreibe, irgendwie eher so ein einzelgängerischer Mensch geworden. Weil ich kann mich dann, wenn ich sowieso schon gearbeitet habe, brauche ich dann, wenn ich überhaupt noch schreiben will, oft sehr viel Rückzug für mich und viel Zeit für mich. Und das, um das überhaupt machen zu können. Ich bin eher so ein sehr perfektionistischer oder pflichtbewusster Mensch und es fällt mir dann schwer, mal alles liegen zu lassen und nur meine Gedichte zu schreiben. Und es ist immer ein Ringen darum, zu schreiben, weil für mich ist es Schreiben so etwas wie meine eigentliche Aufgabe. Ich habe so das Gefühl, ich bin eigentlich auf der Welt, um zu schreiben und ich muss irgendwie schreiben und ich kann aber nicht so viel schreiben, wie ich es gerne möchte.
Auch das ist so schön. Ich könnte dich umarmen. Das ist so, kommt so vom Herzen, liebe Zuhörer. Das ist halt doch bestimmt auch, hat was zu tun mit dem Lohn der Lyrik, dass sie einen das Herz erwärmt, während man schreibt und auch wenn man daran denkt, wie man sich befunden hat, als man gerade schrieb. Ja. Was kommt als nächstes?
Ich lese noch eins aus dem Buch vor, dann mache ich irgendwie was anderes.
Mit Musik?
Ohne Musik. Weil du gesagt hast, meine Gedichte reimen sich nicht. Also meine Gedichte, vielleicht muss ich sagen, reimen sich überwiegend nicht. Sie reimen sich seltener, weil manchmal passt es nicht und manchmal passt es eben doch. Das ist ein Gedicht, was eigentlich gar keine Bachblüte ist. Es ist so eine Art Zugabe zu Rescue und es ist der Löwenzahn und da ja irgendwie jetzt Frühling wird, finde ich, passt das, weil es ja ein Frühlingsgedicht ist.
Ganz deiner Meinung.
Da leuchten uns so strahlend gelbe Augen an. Am Wegrand in der Wiese steht der Löwenzahn. In Gruppen groß, er selten ganz alleine schaut, wie zwischen Gänseblümchen und Wiesenkraut. Sonnenfarbig er aller Orten blüht, erfreut er immer wieder das Gemüt. Von zarter Gestalt er frühlingsfroh sich ergießt, in seinem weißen Stängel der Milchsaft fließt. Braucht er so wenig, steht er neben einer Uferbank, eingebettet in saftiges Grün einen Pfad entlang, wie der Mensch keiner dem anderen gleicht, er in seiner Einmaligkeit zur Freude gereicht. In der Nacht hat er stets den Blütenkelch zu, erwacht er eines Frühlingsmorgens in aller Fruh, da hat die Macht der Sonne sein Haupt gewandelt und wie von unsichtbarer Zauberhand behandelt, er nun als Pusteblume ersprießt, silbergrau die Wiesen übergießt. Die Lichterblume macht die Kinderseelen froh, weil sie blasen ihre Stäubchen gern einfach so hinein in den Frühlingshimmel, wo alles klar zu schaffen, neuen Löwenzahn im nächsten Jahr. Überall ist des Lichtsamens schwereloses Gewicht. Das nun war das Löwenzahn-Gedicht.
Das war ein schönes Gedicht. Vor allen Dingen der Löwenzahn hat ja so eine erstaunliche Karriere gemacht. Den hat man ja als Kind nur als Unkraut gesehen eigentlich. Und jetzt sieht man ihn wirklich als Blume. Und man sieht ja auch Felder, in denen er überwiegt. Ich weiß nicht.
Ja.
Du sagst, man kann von Lyrik nicht leben.
Ja.
Ich meine, wenn man jetzt in den letzten Tagen gelesen hat, dass ein Herr Jan Wagner den Buchpreis in der Buchmesse Leipzig bekommen hat, und das ist ja auch verbunden mit einem Preisgeld, oder der Rainer Malkowski-Preis, der für Lyrik wird jedes Jahr vergeben und ist auch dotiert mit 30.000 Euro, also da geht doch noch was. Und ich habe hier gerade vor mir ein, darf ich das mal zwischendurch lesen, von diesem Jan Wagner, der diesen vor kurzem diesen Leipziger Buchpreis gewonnen hat, ein Gedicht in der Hand. Die Tümmler. Genau in dem Moment, als man den Motor drosselte, die scheppernde, gebellte Meldung aufging in der schwarzen Blüte des Bordlautsprechers, waren die Mütter vergessen, ihre Kinder, die zu brüllen vergessen hatten, und sogar der Rohling mit Sommerhut wie wir selbst vor dieser Reling in bunten Regenjacken wie Pralinen in einer Schachtel hingen wir im Fjord. Zwischen dem Grund des Himmels und dem Grund der Meere, bevor unter dem frisch geflackten Diesel das Schiff wieder an Fahrt gewann und all die Sprachen wiederkehrten, wir unseren, sie ihren Schwärmen folgten. Kollege Jan Wagner hat das geschrieben. Was empfindest du, wenn du das hörst?
Ja, also es ist ein unterschiedlicher Stil und mich sprechen auch unterschiedliche Sachen unterschiedlich an. Das ist auch Geschmackssache. Grundsätzlich möchte ich sagen, dass es mich sehr freut, wenn jemand einen Preis in Lyrik bekommt. Ich glaube, vor einigen Jahren hat auch ein schwedischer Schriftsteller mal den Nobelpreis bekommen in Lyrik, weil ich eigentlich immer darauf hoffe, dass Lyrik wieder schriftstellerisch einen höheren Wert hat. Also wenn ich Leute höre, dann, Gedichte, da denke ich an meine Schule, das war furchtbar, Gedichte lese ich sowieso nicht. Ich habe das Gefühl, dass die Kriminalliteratur und auch die Filme, das ist alles überdeckt und das ist so eine... Lyrik ist eine besondere Kunst in der Literatur und Lyrik braucht, es braucht ein Zuhören, braucht eine gewisse Ruhe und es scheint manchmal so, als ob die Lyrik nicht in die Zeit passt. Es gibt natürlich Lyrik, die, wenn es eine bestimmte Form ist, also wie zum Beispiel Poetry Slam oder so, dann ist es wieder etwas anders. Aber wenn man so Gedichte wie jetzt ich schreibe, die eher so Sinngedichte sind, wo es um das Innere geht, um den Sinn vom Leben, um die Wahrheit oder um die Freude, um das Glück, aber auch um die Trauer, um das Schmerz, dann habe ich das Gefühl, das ist etwas, was heißt nicht in die Zeit passt, was die Leute nicht hören wollen oder nicht. Und es ist aber natürlich auch die Sache von denen, die Literatur vertreiben, dass man jetzt nicht nur immer so einen bestimmten allgemeinen Geschmack nachgeht, sondern auch etwas fördert, was heißt künstlerisch wertvoll ist, was eben genau diese Seite von Sinnhaftigkeit, nicht so diese Oberflächlichkeit anspricht. Und von daher ist es ein ganz, ganz positives Zeichen, dass er Jan Wagner diesen Preis gewonnen hat.
Aber es ist doch eigenartig, Sabine, dass der Rainer Malkowski gesagt hat, es gibt in Deutschland 600 Leute, die Lyrikbücher kaufen. 600. Mhm. Und würdest du nicht sagen, dass zum Beispiel die Texte von Grönemeyer auch lyrischen Wert haben und dass sie sich millionenfach verkaufen, weil die Musik dazu kommt?
Ja, natürlich. Deshalb, wenn ich also zum Beispiel Lesungen mache, ich tanze dann auch. Oder es war sehr schön, dass Rose Salazar eben auch dazu gesungen hat. Und dann gewinnt die Lyrik plötzlich als Strophe, als Text von einem Lied eine ganz andere Qualität. Dann denkt gar nicht man daran, das ist ja eigentlich Lyrik.
Naja, aber also es ist ja faszinierend, zu sehen, welche Faszination heutzutage die Popmusik ausübt, gerade auf die jungen Leute. Und auch zum Beispiel Leonard Cohen sind ja die Gedichte, sind ja sein Gedicht, hat er auch als Buch herausgegeben. Und der Unterschied ist eben einfach unglaublich krass. In dem Augenblick, wenn Lyrik vertont wird.
Dann gefällt sie jedem, ja. Obwohl es das, also was heißt das Gleiche ist, aber es ist ja doch auch ein Gedicht. Es ist, ja.
Mhm. So, liebe,
ja,
so.
Nein, ich würde vielleicht noch etwas sagen. Ich habe dann auch, also was ich auch mache jetzt, ist, dass ich fotografiere und dass ich diese Gedichte, meine Gedichte auf diese Fotokarten mache. Also um auch etwas zu finden, weil das ist auch wieder so eine Art, wie sich Gedichte verkaufen. Es ist zum Teil manchmal unglaublich kitschig, ne, weil oft auch so, aber es ist etwas, was sich auch ganz gut verkauft in so einer Art Karte, dass man eine Karte kauft mit einem Gedicht drauf. Ich habe drei Karten und auch drei Gedichte, ne, mit.
Aha.
Ja.
Willst du mal eins vorlesen?
Ja, eins, oder? Eins, zwei.
Nein, ich möchte jetzt auf eine andere, ganz andere Ebene deiner Arbeit kommen.
Dann, also was möchte ich, vielleicht, ein Frühlingsgedicht habe ich schon, das ja. haben wir schon gemacht, ne? Es ist, du siehst hier Berg Athos, ne? Das ja. war letztes Jahr in Griechenland, das habe ich selbst fotografiert. Und das Gedicht heißt, das Leben umarmen. In seinen Ecken und Kanten, in seinen Widrigkeiten, seinen Irrwegen und in seinen großartigen Momenten, in den Stunden der Freude, aber auch in denen der Trauer, in den Phasen des Wandels, in seinen wunderbaren Auferstehungen, in den Momenten der Stille, im Rauschen des Windes, in den Bäumen, in der Natur, in der aufmerksamen Betrachtung, in den kleinen Augenblicken des vollkommenen Glücks, in den seltenen Begegnungen des Herzensgleichklangs. Das Leben umarmen.
Sehr schön. Sehr schön. Das ist die Sabine Rosenberg, die in den meisten Gedichten in der einen oder anderen Weise sich ausgedrückt hat, eigentlich immer sehr lebensfroh, froh und im Reinen mit sich und der Welt. Und jetzt möchte ich noch auf eine ganz andere Seite der Sabine Rosenberg aufmerksam machen. Und zwar habe ich dazu als Einstieg ein Zitat aus dem Brockhaus-Konversationslexikon aus dem Jahre 1867, liebe Zuhörer. 1867, das ist also ein Jahr, nachdem die Bayern gegen die Preußen verloren haben, wegen der Zündnadelgewehre von den Preußen. Und da steht unter dem Stichwort politische Poesie folgender Text. Obgleich viele noch der Ansicht huldigen mögen, dass ein politisch Lied ein garstig Lied sei, kann doch vernünftigerweise über die Berechtigung der politischen Poesie kein Streit sein. Ist die Poesie überhaupt der tiefste und innigste Ausdruck der Empfindungen und Bewegungen des menschlichen Gemütslebens, so darf sie sich auch an den großen Kämpfen und Bewegungen, an Anliegen des öffentlichen Lebens beteiligen. Politische Poesie hat es daher bisher immer und überall gegeben, wo fortschreitendes politisches Leben ist und denkende und empfindende Geister sich an demselben mit ihrem Hoffen und Fürchten beteiligen. Entschuldigung. Also, das ist eine Stellungnahme zur politischen Poesie aus dem Jahr 1867, wo man sie wirklich überhaupt nicht erwartet, dass man in einem Lexikon dazu ich bin zufällig drauf gestoßen, ja. Aber ich habe mir gedacht, das bringe ich mit als Einführung in deine Gedichte, die ja noch nicht unpolitisch sind. Wo sind sie?
Ja, also das ist etwas, wie soll ich sagen, das reift so in mir und das ist etwas, was auch ein bisschen so im Werden ist. Ich habe noch nicht so viele politische Gedichte geschrieben. Mein erster Gedichtband ist sind Entwicklungsgedichte, übrigens auch mit sehr viel Trauer und Schmerzverarbeitung verbunden. Ich habe mir irgendwie auch viel von der Seele geschrieben, also es ist nicht nur so harmonisch, aber es ist auch eine andere Seite von mir. Ich habe aktuelle Gedichte geschrieben zu Charlie Hebdo. Und mich hat sehr berührt, dass sie es geschafft haben, eine Woche nachdem das Attentat am 7. Januar passiert ist, eine Ausgabe herauszubringen. Die eine Woche später eine Ausgabe. Also so dieses, wir lassen uns irgendwie nicht unterkriegen. Und
kannst du das mal?
Ja, ich muss. Ja, ich. Und zwar ist es dieses Bild, wo der Prophet ist und es heißt tut e pardon. Nee, alles ist vergeben, alles ist verziehen. Mein Gedicht heißt Tut et pardonné. Ich verzeihe den Tätern, die immer wieder in die Spirale von Hass und Gewalt geraten, die schuldig sind am Morden, am Töten, am Vernichten vom Leben. Mein Mitgefühl ist bei den Opfern, die immer wieder in die Spirale von Hass und Gewalt geraten, die unschuldig sind, blutlose, sinnlose Blutopfer am Altar Gewalt.
Also das ist doch nun ein ganz anderer Ton, als den wir aus den anderen Gedichten gehört haben, die du bisher vorgelesen hattest. Und ist das im Moment bei dir eine innere Haltung, die sich sehr deutlich zu Wort meldet? Oder ist es mehr so eine Art von Ausflug, ein kreativer Ausflug in eine Welt, die sonst nicht die deine ist?
Nein, ich glaube, ich bin ein vielseitiger und unterschiedlicher Mensch. Ich interessiere mich sehr für Politik, das habe ich schon immer getan. Und ich überlege mir, wenn ich etwas sage, es ist für mich wichtig, dass es etwas Konstruktives ist. Und es ist oft mit so politischen Aussagen, finde ich es irgendwie schwierig, weil natürlich muss man die Dinge irgendwie kritisieren und so. Aber mir geht es jetzt in diesen politischen Gedichten darum, auch das zu stärken, was wir wollen. Also so zum Beispiel, dass unsere Freiheit und unsere Demokratie auch was Kostbares ist, wo wir uns auch dessen bewusst sein müssen, was wir haben. Und das zweite Gedicht, ich habe ein zweites Gedicht geschrieben.
Wann hast du das geschrieben?
Als das passiert ist, so etwas. Also, danach ist es neu, ne? Und es heißt Je suis Charlie. Ich denke, das weiß jeder, was das war. Ich möchte meine Meinung sagen, sie vertreten, wann und wo ich sie mag. Ich möchte ein einzigartiger Mensch sein, in Freiheit und Gleichheit überall. Ich möchte eine Frau oder ein Mann sein, überall in der Welt, gleichwertig und frei. Ich möchte, dass andere mich respektieren und meine Meinung respektieren. Ich möchte die anderen respektieren und ihre Meinungen respektieren. Ich möchte nach Lieben, Liebe und Frieden streben. Je suis Charlie.
Schön. Sehr schön. Du sagst neue Gedichte, hast du schon früher auch politisch Gedichte geschrieben?
Ja. Also so, es ist wichtig ist, dass wir, was wollen? Wir wollen Liebe und Frieden. Und dann müssen wir uns auch genau überlegen, welchen Weg wir gehen. Also wenn ich so politische Gedichte schreibe, ist das wichtig für mich. Ich habe ein Gedicht geschrieben zum 10. Jahrestag vom 11. September. Und dieses Gedicht heißt Vision. Ich habe eine Vision. Es wird alles Dunkle von mir fallen. Stille wird sein. Und aus der Ruhe entsteht die Kraft zur Veränderung. Ich habe eine Vision. Es wird Liebe sein. In mir zu allen Menschen. Liebe wird sein. Und aus der Liebe entsteht die Kraft zur Veränderung. Ich habe eine Vision. Es wird Licht kommen aus einer anderen Welt. Licht wird sein. Und aus dem Licht entsteht die Freiheit zur Veränderung.
Hegel würde sich freuen, wenn er das Gedicht lesen würde, über die Dialektik, in der das Licht sich auswirkt. Ja, liebe Zuhörer, wir sind jetzt hier 10:50. Es ist spät geworden. Es sollte ja eine Sondersendung sein aus Anlass des Welttages der Poesie. Wir haben den Vorschlag gemacht, dass wir mal da im Block vier Stunden diesem Thema uns widmen. Und ich freue mich ganz besonders, dass jetzt im letzten Viertel Sabine Rosenberg ein so vielfältiges Bild einer Lyrikerin rüberbringt. Jetzt Ich kriege ein Zeichen.
Ja, noch ein Gute-Nacht-Gedicht. Gute-Nacht-Gedicht. Ein Gute-Nacht-Gedicht, ja?
Ja.
Und es ist noch Zeit für ein Gute-Nacht. Ja, und es ist, es ist die Jakobsleiter und wenn es mit Musik geht, aber so, dass ich die Musik hören kann, nicht? Weil ich meine Stimme auch die Musik anstelle, weil es ist ein Engelgedicht und ich möchte die Hörer mit diesem Engel in die Nacht schicken.
Welche jetzt. Musik denn jetzt?
Die Jakobsleiter. Das ist die letzte CD. Ah ja. Du mein Engel, hilf mir über das Drahtseil meiner Probleme. Lass mich aufgerichtet geradeaus schauen in das Tageslicht, in dem sich alles Schwere löst. Du, mein Engel, gib mir die Kraft, aufs Neue die Schwäche zu überwinden. Lass mich unter deinen Fittichen verweilen, in denen Mut und Stärke zu allen Zeiten wohnen. Du, mein Engel, gib mir Abstand von den menschlichen Verstrickungen. Lass mich immer in die geistige Welt sehen, damit ich stets präsent bin im täglichen Augenblick. Du, mein Engel, rette mich aus des Dämonen fester Umklammerung. Leite mich auf deinem göttlichen Engelweg in die Offenheit der Begegnung mit deiner Schöpfung. Du, mein Engel, beschütze mich, führe mich aus dem Dunkel der Nacht in das warme Licht jedes neuen Tages, in den Sonnenschein deiner immerwährenden Liebe.
Schönes Nachtgedicht. Ja, das ist vielleicht ein guter Einstieg in den Ausstieg, in die Beendigung dieses Programms. Ich möchte mich sehr herzlich bedanken bei dir, Sabine Rosenberg, dass du dir die Mühe gemacht hast, hier ins Studio zu kommen.
Ich danke für die Einladung. Ich bin gern gekommen.
Du bist gern gekommen. Ich danke hier dem Studio und allen Mitarbeitern, die bereit waren, zu später Stunde noch im Studio zu sein. Und ich bedanke mich bei den Zuhörern. Sicher werden es jetzt nicht überwiegend viele sein, aber vielleicht der eine oder andere hat doch zu später Stunde mal den Radio auf die Welle von Charivari gestellt und sich gewundert, was da kommt und ist dann dabei geblieben, weil es ihn interessiert hat. Ja, das wär's. Ich kann mich nur noch verabschieden mit einem guten Nachtgruß an alle Zuhörer. In diesem Sinne, ihr Christian Dörmer.
Gute Nacht, gute Nacht.